Die Musikstunde Klassik im Kontrafunk mit Jennifer Larry. Willkommen zur Musikstunde. Mein Name ist Jennifer Larry, ich bin Opernsängerin. Diese Stunde wird geprägt sein von vielen bekannten Melodien. Akute Ohrwurmgefahr voraus. Ein Komponist, der es geschafft hat, die große Sehnsucht und Leidenschaft in seinen Kompositionen wiederzuspiegeln. Er ist im Speziellen für die Operette bekannt und sein absolutes Meisterwerk wollen wir heute zu Gehör bekommen. Emmerich Kallmann und seine Tschardasch-Fürstin. Operette, eine Bezeichnung, die für knallharte Opernfans oftmals geringschätzend aufgenommen wird. Sie begleitet das Vorurteil, musikalisch minderwertig und unterkomplex zu sein. In der Hochphase der Operette, also der Hochromantik und Spätromantik, stellte sie einen klaren Bruch zur Entwicklung der Oper dar. Doch auch innerhalb der Operette gab es eine Entwicklung. Die Wiener Operette, der sogenannten goldenen Operettenära etwa, mit Johann Strauss, Karl Millöcker und Franz von Suppé, Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. Deren nachkommende Generation, die sogenannte silberne Operettenära, mit dem Ende von Monarchie und Aristokratie, wurde nicht zuletzt wegen der Weltkriege anderweitig beeinflusst. Wo man in der goldenen Operettenära den Spaß, das Augenzwinkern findet oder die satirische Spitze, das garantierte glückliche Ende, bekommt man in der silbernen Operettenära, insbesondere mit Franz Leher und Emmerich Kallmann, eine tiefgründigere Kost vorgesetzt, die sowohl sängerisch als auch orchestral zwischen sehr opernhaften Szenen und der Revue-Operette hin und her schwingt. Die Bezeichnung goldene, silberne, bronzene oder auch abschätzig blecherne Operettenära sind Begriffe, die im Nationalsozialismus eingeführt wurden und demnach auch ideologisch behaftet sind. Hitler schmückte sich mit Johann Strauss, obwohl dieser einen jüdischen Großelternteil hatte. Das wurde nicht nur ignoriert, sondern systematisch geleugnet. Hitler meinte vehement, den Strauss lassen wir uns nicht nehmen, und ließ den jüdischen Teil seiner Urkunde radikal wegradieren. In der silbernen Operettenära hatten die Künstler fast alle auf die eine oder andere Weise eine jüdische Herkunft. Die Bezeichnung silberne Operettenära drückte daher eine antisemitisch bedingte geringere Wertschätzung aus. Dennoch war Hitler ein großer Fan Franz Lehers, einem der wichtigsten silbernen Komponisten, den er als nicht-jüdischen Komponisten gerne am Programm hatte. Der große österreichische Librettist Fritz Löhner-Beder, der viele Stücke Lehers und Abrahams textete, landete als Jude im KZ. Dort schrieb er viele Briefe an Leher und hatte bis zum Schluss die Hoffnung, dass Leher ihn befreien würde, was allerdings nie geschah. Emmerich Kallmann erlangte mit der sensationellen Premiere der Operette Die Tschardasch-Fürstin im Jahr 1915 internationalen Ruhm. Hier wird eine Gesellschaft dargestellt, die sich am Rande der Katastrophe befindet und sich angesichts des drohenden Untergangs in die Scheinwelt des Vergnügens flüchtet. Die scheinbar veraltete Handlung, ein junger Aristokrat heirate zum Entsetzen seiner Eltern eine Dame aus dem Varieté, was zu zahlreichen Verwirrungen führt, veranschaulicht pointiert die gesellschaftliche Situation der Zeit ihrer Entstehung. Durch das Spiel mit falschen Identitäten nimmt die Operette den überholten Standesdünkel der Aristokratie scharf aufs Korn. Im Jahr 1914 machten sich die beiden Librettisten Leo Stein und Bela Jenbach gemeinsam mit dem Komponisten Emmerich Kallmann daran, den ersten Akt einer Operette zu erarbeiten. Ursprünglich sollte sie den Titel »Es lebe die Liebe« tragen. Die Hauptfigur des Stücks sollte die rumänische Sängerin Silva Varescu sein, was sich auch heute noch im rumänischen Namen widerspiegelt. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Juli 1914 führte zu einer etwa einjährigen Unterbrechung. Es herrschte Unsicherheit darüber, ob es in Wien überhaupt einen Theater- und Opernbetrieb geben würde. Erst im Sommer 1915 nahmen Komponisten und Autoren die Arbeit wieder auf. Diese Kriegsunterbrechung spiegelt sich in den Liedtexten des zweiten und dritten Aktes wider. Zudem wurde die rumänische Sängerin zu einer ungarischen umgewandelt. Der Name blieb jedoch bestehen. Die Uraufführung am 17. November 1915 erfolgte dann unter dem Titel »Die Czardasch-Fürstin«. Es hatte nämlich gerade eine Operette von Oskar Strauss unter dem Titel »Rund um die Liebe« Aufsehen erregt. Der ursprüngliche Titel »Es lebe die Liebe« wäre zu ähnlich gewesen. Die Premiere war ein sensationeller Erfolg, gefolgt von weiteren 533 Aufführungen bis Mai 1917. In den nächsten 1,5 Jahren wurde also quasi jeden Tag dieses Stück gespielt. Der erste Akt der Czardasch-Fürstin behandelt Silva Varesco, eine selbstständige und beruflich erfolgreiche Chansonnière aus Budapest. Sie steht kurz vor einer Tournee durch Amerika. Drei ihrer aristokratischen Verehrer, Edwin, Feri und Boni, würden es vorziehen, wenn sie bliebe. Nach einem kurzen Vorspiel, das 1:1 die Auftrittsarie der Silva Varesco wiedergibt, folgt Silvas Auftritt. Sie verabschiedet sich noch einmal vor ihrem Publikum im Varieté mit einer Zugabe. »Higher in den Bergen ist mein Heimatland, hoch dort oben meine Wiege stand. Dort, wo scheu blüht das Edelweiß, dort, wo ringsum glitzern Schnee und Eis, schlagen Herzen wild und heiß.« Hier spielt Kallmann sowohl musikalisch als auch textlich mit großer Ironie. Die alpenländische Beschreibung, dass großschwelgerisch in Kallmanns Linien aufgenommen wird, soll natürlich als Scherz gelten. Schließlich ist sie Ungarin. Das beweist sie kurz darauf, wo es einen Bruch in der Musik gibt, der mit Kastagnetten und ungarischer Tanzmusik ihre wahre Identität preisgibt. Am Ende der Arie beklatscht sie sich quasi selbst, indem sie laut »Bravo« singt. Ich greife zu einer Aufnahme, die für Operettenkenner keine Neuheit sein wird. Diese Dame ist der Inbegriff der Wiener Operette der 50er bis 70er Jahre. Anneliese Rothenberger. Es gibt keine andere Aufnahme, wo ich den schnellen Teil der Arie textlich so gut verfolgen kann wie bei Rothenberger. Wollen wir ihre glockenhafte und betörende Sopranstimme genießen. Begleitet vom Symphonieorchester Graunke unter dem Dirigat von Willi Mattes. Thank you.
Schätzelein. Bis du mein, bis mein du bleiben, musst mir deine Seele verschreiben, muss ich Himmel dir und Hölle sein. Oh Lola, so bin ich gebaut, oh Lola, auf dem Hals. Küss mich, auch küss mich, denn wer am besten küssen, küssen kann, Lola.
Im Jahr 1897 gab Emmerich Kallmann sein Debüt als Pianist und wurde von der Budapester Zeitung als Wunderkind gefeiert. Doch schon ein Jahr später setzte eine Nervenerkrankung in seiner rechten Hand seiner geplanten Laufbahn als Pianist ein Ende. Entschlossen, seine Liebe zur Musik nicht aufzugeben, begann er, neben seinem Jurastudium, Komposition und Musiktheorie zu studieren. Nach seinem Studium wurde er Musikkritiker und begann, Lieder, Klavierstücke und sogar Sinfonien zu komponieren. Durch seine erste Operette Tartarjaras, die erfolgreich 1908 uraufgeführt wurde, entschloss er sich, nach Wien zu ziehen. Dort brachte er sie unter dem Titel »Ein Herbstmanöver« raus. Es dauerte nicht lange, bis er mit seinen Werken große Erfolge feierte. Nur 6 Jahre später hatte er seinen absoluten Durchbruch mit Tschardaschwürstin. Der erste Akt spielt in Budapest und konzentriert sich ganz auf die innige und leidenschaftliche Liebe zwischen Silva und Edwin, einer Varietésängerin und einem Aristokraten. Obwohl Silva viele Verehrer hat und sich eigentlich Kunst und Karriere widmen möchte, hat es ihr Edwin angetan. Es entstehen 2 wunderbare musikalische Nummern, die die große, melodiöse Kunst Kallmanns und die Eingängigkeit seiner musikalischen Linien widerspiegelt. Jede Nummer in dieser Operette ist ein Hit geworden. Vielleicht kenne ich das Stück inzwischen zu gut, aber jede Melodie hat einen Ohrwurmcharakter und man kann schon bei der Wiederholung der 2. Strophe gefühlt mitsingen. Das erste wäre das Duett »Mädchen gibt es Wunderfeine«, was eine zauberhafte Melodie beinhaltet und die Innigkeit zwischen den beiden Liebenden wiedergibt. Ich möchte allerdings gleich zur 2. Nummer gehen, da ich sie auch musikalisch interessanter finde. Die Gesangslinie beginnt mit einem wichtigen Motiv, das sich noch öfters durch die Operette zieht. »O jag dem Glück nicht nach auf meilenfernen Wegen«, hold lächelnd tritt es dir von selber schon entgegen. Im eigenen Herzen such's, nicht in der Welt Getriebe. Das Glück wohnt überall, denn überall wohnt Liebe. Diese Melodie wird für den 2. Akt noch wichtig, wenn Silva und Edwin sich an ihre Liebe zurückerinnern. Es ist streng genommen ein Terzett, aber die meiste Zeit singt Silva Varesco, zumindest in der Aufnahme, die ich präsentiere. Am Ende kommen noch Edwin und Boni dazu. Ich habe allerdings schon Vorstellungen gesehen, wo sie es anders aufgeteilt haben. Das kommt auf die Inszenierung und auch auf die musikalische Leitung an. Das Terzett besteht aus 3 Abschnitten. Dem ersten, schon erwähnten lyrischen Teil, dem 2., der ähnlich wie bei der Arie den tänzerischen, feurigen ungarischen Charme hervorhebt, und dem 3., der die ekstatische und explosive Tschardaschwürstin zeigt. Die Einleitung werden Sie wiedererkennen. Sie spielt auf die soeben gehörte Arie an. Abermals bleibe ich bei Anneliese Rothenberger als Silva Varesco, als Edwin hören wir Nikolai Gedda und als Boni Willy Brockmeier mit dem Symphonieorchester Graunke unter dem Dirigat von Willy Mattes.
Thank you.
geben, mehr mit dem Champagnerwein. Leben, du sollst leben, lebe aller Freudenpreis, aller Freudenwelle, bis ein bitteres Himmelreich, eine süße Hölle, kommt es dich so höchst drinnen, willst die Sinne rauchen, Freude gibt es kein Entrinnen, dann musst du dran glauben.
Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden bedeutende Spielstätten wie das Johann-Strauß-Theater, das Wiener Bürgertheater und das Wiener Stadttheater. Im Johann-Strauß-Theater hatte die Czardasch-Fürstin ihre Uraufführung. Aber jede Operette braucht auch ein Buffo-Pärchen. Das wird im ersten Akt vom Grafen Boni, einem Kumpel Edwins und seinen revueartigen Nummern dargestellt. Auf seine Partnerin, Comtesse Stasi, muss er bis in den zweiten Akt warten. Hier kommt Schwung und eine Unbeschwertheit rein, die dem liebenden Paar entgegenwirken soll. Bonis große Nummer ist, ganz ohne Weiber geht die Chose nicht. Ganz ohne Weiber blüht die Rose nicht. Er sagt sich in seinem Lied, dass er die Nase voll von Frauen hat, muss sich aber eingestehen, dass es ohne aber auch nicht geht. Diese Melodie wird Ihnen eventuell vertraut sein. Wenn nicht, garantiere ich dennoch Ohrwurmgefahr. Hier hören wir den Charakter der Revue-Operette. Boni bezog sich in einer vorigen Nummer schon auf die Madison Chanton. Die spricht er hier auch wieder an und die stimmen später in den Refrain mit ein. Hier habe ich eine interessante Aufnahme gefunden. Robert Stolz dirigiert Kahlmanns Musik. Etwas anders, als man es heute vielleicht gewohnt ist, aber sehr schwungvoll und nicht uninteressant. Als Boni hören wir Ferry Gruber mit den Berliner Symphonikern.
Aus ist mit der Liebe bei mir ein für alle Mal. Schau kein Mädel mehr mir an, schau mir keine an. Wenn auch 1000 Herzen brechen, das ist mir egal. Über alle Weiblichkeit mach ich einen Strich. In der schönsten Blütezeit zieh zurück ich mich. Mein Entschluss steht felsenfest, mit der Liebe ist es Rest. Doch ganz ohne Weiber geht die Chose nicht, ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht. Drum hier und da so einmal noch, da küss ich doch, da küss ich doch. Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht, ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht. Drum will ich nicht zerschwören, will mir des euch gehören Schuft, wer sein Wort jetzt noch bricht. Gerne hätt ich manchmal mich schon ehelich vermählt. Leider das Talent mir fehlt, das Talent mir fehlt. Manche hätt mich freundlich schon zum Ehegespons erwählt. Aber ich bleib ein Galau, flott und fesch und frei. Stell mich nicht als Ehemann unter Polizei. Ich gestehe es ohne Scham, niemals werd ich monogam. Denn ganz ohne Weiber geht die Chose nicht, ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht. Drum mich hier und da so einmal noch, da küss ich doch, da küss ich doch.
Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht, ganz ohne Sonne blüht die Rose nicht.
Drum will ich nicht zerschwören, will mir des euch gehören Schuft, wer sein Wort jetzt noch bricht.
Edwin weiß nicht, dass seine Eltern zu Hause in Wien bereits eine Ehe für ihn arrangiert haben. Boni und Ferry bitten das Liebespaar zum großen Abschiedssouper mit dem ganzen Ensemble. Während der Feier platzt eine verstörende Nachricht in die fröhliche Runde. Eugen von Ronsdorf, Edwins Cousin, überbringt einen Einberufungsbefehl. Edwin muss sich anderntags beim Kommandanten melden. Als Boni und Ronsdorf allein sind, lüftet dieser noch ein Geheimnis. Edwins Eltern haben dessen Verlobung mit Comtesse Stasi offiziell angekündigt. Edwin lässt einen Notar kommen und verspricht Silva schriftlich die Ehe binnen 8 Wochen. Sie ist überglücklich und beschließt, ihre Tournee abzusagen. Edwin folgt Ronsdorf nach Wien. Als Boni jedoch Silva die Verlobungsanzeige zeigt, fühlt sie sich betrogen und will nun doch ihre Amerikareise antreten. Der zweite Akt steigt genau zu dem Zeitpunkt ein, an dem die 8 Wochen ablaufen sollen. Das Verlobungsfest zwischen Comte Stasi und Edwin beginnt. Überraschend erscheint auch Boni. An seiner Seite, noch überraschender, Silva. Sie hat Boni gebeten, als seine Frau eingeführt zu werden, um Edwin noch einmal zu sehen. Die Eltern Edwins, Fürstin Anhilde und insbesondere Fürst Leopold Maria, sind sehr angetan von der Gräfin Canciano. Nur Ronsdorf erkennt in ihr Edwins Liebschaft, die Tardasch-Fürstin. Stasi und Edwin nähern sich am Anfang des zweiten Aktes erst einmal. Die arrangierte Ehe wird von beiden pragmatisch aufgenommen. Hier entsteht ein entzückendes Duett zwischen den beiden, das bis in die Herzen des Publikums gedrungen ist. Der Refrain »Machen wir es den Schwalben nach, bauen wir uns ein Nest« gehört zu den berühmten Melodien Kallmanns. Die Comtesse Stasi, eigentlich Anastasia, war eine der ersten Partien, die ich auf der Bühne singen durfte. Damals im gerade neuen Musiktheater Linz. Lebhaft erinnere ich mich daran, dass ich in einem überdimensionalen Vogelkäfig während des Duetts ein Nest gebaut habe. Trotz der Leichtigkeit der Musik hat Kallmann nicht gänzlich seine melancholische Linie verloren, die er sonst in seine Melodien hat. Der Refrain ist in Kallmannscher Manier eine sehnsüchtige, die die Beziehung zwischen Stasi und Edwin noch offen hält. Auch hier bleibe ich bei der Robert-Stolz-Aufnahme. Als Edwin hören wir Rudolf Schock und als die Comtesse Stasi die glasklare Sopranistin Dorothea Christ, begleitet von den Berliner Symphonikern.
In Wirklichkeit ist alles anders, tralala, die Wunder kommen nicht.
Ich denke mir die himmlisch, tralala, so immerfort zu zweit.
Das ist gewöhnlich nur im Anfang, tralala, dann ist man gern allein.
Ich lasse mich nicht hängen, doch im tralala, richte mir das ein schon.
Famos, tralala, genauso mach ich's auch.
Machen wir's den Schwalben nach, bauen wir uns ein Nest. Bist du lieb und bist du brav, halt zu dir.
Der Mann nicht immer girren, tralala, bei seinem Weibchen bloß.
Ja, wenn es nach uns Mädchen ginge, tralala, gibt's lauter Romeos.
Die Gattin soll dem Gatten folgen, tralala, als Luther Kamerad.
Das wär ein bisschen nur zu wenig, tralala, und auf die Dauerfahrt.
Du hast den Käpt'n siehst die Welt mit Rosenbrillen an.
Heint, blüht Blasen, lieber Freund, tralala, nimmt man sich keinen an.
Machen wir's den Schwalben nach, bauen wir uns ein Nest. Bist du lieb?
Das Ende der wolkenlosen Zeit mag für Emmerich Kallmann vor allem mit der kriegsbedingten Schließung der Theater zusammenhängen. Doch im Jahr 1915 schien sein Stück »Die Tardeschwestern« genau zur politischen Lage zu passen. Die militaristische Grundhaltung der männlichen Hauptfiguren, die einigende Kraft der Liebe in der Gesellschaft und vor allem die Verbindung eines charmanten Fürsten aus Österreich mit einer bezaubernden Schönheit aus Ungarn schienen auf der Bühne wie eine passende Antwort auf die damalige Krise des Vielvölkerstaats. Der Csárdás, ein leidenschaftlicher Volkstanz und die fiktive rein verbale Erhebung des Mädchens zur Fürstin, war das ein Traum von gesellschaftlicher Harmonie? Kallmann schuf mit seinem Werk eine Welt, in der die Grenzen zwischen den Nationen aufgehoben schienen, zumindest für den Moment des Bühnengeschehens. Die Operette diente als eine Art Fluchtpunkt vor den Realitäten des Krieges und bot dem Publikum eine Illusion von Liebe, Leidenschaft und Einheit inmitten der politischen Unsicherheiten. In der aristokratischen Gesellschaft wird Silver trotz Verheiratung mit Boni zwiespältig aufgenommen. Man attackiert sie, dass sie der Varieté-Sängerin Silva Varescu ähnlich sähe. Im Libretto heißt es, man erzählt förmliche Romane von ihr. Sie sei in Ungarn die Braut eines Fürsten gewesen, der sie aber sitzen ließ. Seither nennt man sie nur noch die Csárdás-Fürstin. Ihre wahre Identität würde für einen großen Skandal und viel Furore sorgen. Edwin erfährt von der Heirat zwischen Boni und Silva. Er ist fassungslos, aber seine Hände sind ihm durch seine eigene Verlobung gebunden. Hier entsteht das wohl herzzerreißendste Duett, das die Operettenwelt zu bieten hat. Beide erinnern sich an die Liebe zueinander, die glücklichen Stunden. Weißt du es noch? Denkst du auch manchmal der Stunden? Damit ist Silva überfordert und sie versucht, diese Erinnerungen zu verschmähen. So ein lustiger Roman geht vorüber. Doch auch sie muss sich eingestehen, dass ihre Gefühle zu ihm immer noch stark sind. Der erste Teil wird nochmals dramatisch aufgegriffen und kommt zu einem intensiven Abschluss. Ich habe dieses Duett schon öfters in Konzerten aufgeführt und jedes Mal bin ich danach selbst sehr ergriffen. Das geht durch Mark und Bein und sticht direkt ins Herz. Erinnern Sie sich, als ich erwähnte, dass eine Melodie noch entscheidend wird im zweiten Akt? Das Duett beginnt mit einem Cello-Solo, das diese Melodie von ihrem einstigen Glück ausdrücken soll. Hier werde ich Ihnen eine Schweizer Koloratursopranistin vorspielen, die in derselben Zeit wie Anneliese Rothenberger lebte und ähnlich erfolgreich unterwegs war. Colette Laurent. Sie ist im Vergleich zu Rothenberger etwas metallischer und direkter in ihrer Stimme, aber es wird dadurch auch umso intensiver in ihrer Interpretation. An ihrer Seite niemand Geringeres als Rudolf Schock. Eine Aufnahme aus 1953 mit dem Hamburger Rundfunkorchester unter dem Dirigat von Wilhelm Stephan.
Thank you.
Die enge Nachbarschaft von Glück und Unglück, das intensive Auf und Ab der Emotionen, sollte zum Markenzeichen seiner musikdramatischen Kunst werden, mit der Kallmann schnell die Bühnen Europas eroberte. Gerade in der Tadaschfürstin gingen die Gefühle auf Achterbahnfahrt. Die Verbindung von Liebesschwermut und Champagnerseligkeit zeigte dabei eine Realitätsverweigerung, die auch außerhalb der Operettenbühne allgemeine Grundhaltung zu sein schien. Edwins und Silvers Liebe flammt wieder auf. Er wirbt abermals um ihre Hand. Nach der Scheidung von Boni sei sie ja eine Gräfin Canciano, die ein von und zu Lippert Weilersheim standesgemäß ehelichen dürfe. Boni hat sich zwischenzeitlich Stasi angenähert und sich sofort in sie verliebt. Doch Silva will nichts von dieser Verstellung wissen. Sie verkündet, dass sie gar nicht mit Boni verheiratet ist und gibt sich als die Tardasch-Fürstin zu erkennen. Sie bringt Edwin und seinen Vater absichtlich in Verlegenheit, zerreißt vor aller Augen den Ehekontrakt und verlässt die Feier. Der dritte Akt spielt wieder im Varieté in Budapest. Es sind ein paar Wochen vergangen. Der Weltkrieg hat Edwin an die Front und Silva ins Ensemble des Varietés befördert. Mit ihren alten Freunden Feri und Boni tröstet sie sich. Heute muss gefeiert werden. Hier entsteht ein Tazet, das die ungarische Sehnsucht und den Spott gegenüber der aristokratischen Gesellschaft widerspiegelt. Joi, Mamam, Bruderherz, ich kauf mir die Welt. Joi, Mamam, was liegt mir am lumpigen Geld? Großartig interpretiert von Benno Kusche als Feri, Erika Köth als Silva und Willi Hoffmann als Boni. Mit dem Kölner Rundfunkorchester unter der musikalischen Leitung von Franz Marschauik.
Nimm sich einer deine Geige, lass ihm, was du kannst. Schwarzer Teufel, spiel und zeige, wie dein Bogen tanzt. Spiel ein Lied, das weicht und lacht. Spiele, bis dein Bogen kracht. Spiele, bis heranbricht hell das Morgenrot. Spiele, Bejar, schlage mir die Sorgen tot. Jai, Mama, Bruder, Herz, ich kauf mir die Welt. Ja, Mama, was liegt mir am lumpigen Geld? Weißt du, wie lange noch der Globus sich dreht, ob es morgen nicht schon zu spät?
Edwin hat sich unerlaubt von der Truppe entfernt, um Silva zu sehen, aber die will nichts mehr von ihm wissen. Dafür ist Comtesse Stasi mit Edwins Eltern angereist. Fürstin Anhilde hat von Ronsdorf erfahren, dass Edwin desertiert ist und möchte ihren Sohn zur Raison bringen. Fürst Leopold Maria setzt sich, ausnahmsweise, gegen seine Frau durch und geht, um mit seinem Sohn unter vier Augen zu reden. Feri erkennt in Anhilde seine große Liebe von einst, die Kupferhilde vom Orpheum in Mischgolz. Als dem Fürsten klar wird, dass seine eigene Gattin eine ehemalige Bretteldiva ist, gibt er seinen Widerstand gegen die Verbindung seines Sohnes mit Silva auf. Und auch Stasi und Boni finden sich. Für einen kurzen Augenblick hat die Liebe gesiegt. Und tausend kleine Englein singen, habt euch lieb. Mag die ganze Welt versinken, hab ich dich. Hier beschließen wir die Musikstunde mit einem weiteren Hit der Operette. Lassen Sie sich ein letztes Mal von Kallmanns Musik berieseln. Anneliese Rothenberger als Silva, als Edwin Nikolai Gedder mit dem Symphonieorchester Graunke unter dem Dirigat von Willy Mattes.
Tanzen möchte ich, jauchzen möchte ich, in die Welt schreien. Mein ist die schönste der Frauen, mein allein.
Lass dich fassen, lass dich halten, küsse dich aufs Neu. Wer ist wohl seliger heute als wir?
Kleine Engel singen, hat euch
Die Premiere fand in einer Zeit statt, als die alte Welt bereits im Trommelfeuer des Ersten Weltkriegs unterging. Aber genau das ist vielleicht das Geheimnis des sensationellen Erfolgs der Operette. Die ganze dekadente Fülle der ausklingenden K&K-Monarchie, eine Welt, deren umkämpfte Grenzen nicht zwischen den Völkern liegen, sondern zwischen gesellschaftlichen Schichten und Geschlechtern. Und wo sich am Ende alles in einem einzigen großen Gelächter auflösen darf. Denn es ist halt alles doch nichts anderes als eine Operette. In diesem Sinne darf ich mich für heute verabschieden. Mein Name ist Jennifer Larry und das war die Musikstunde beim Kontrafunk.